Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz im Studio, ich grüße Sie. Uns beschäftigen in dieser Sendung gleich zwei Wahlen, die heute in Frankreich stattfinden. Einmal sprechen wir über die konstituierende Sitzung der Nationalversammlung in Paris. Dabei soll am Nachmittag auch die Parlamentspräsidentin oder der Präsident gewählt werden. Eine Art Lackmustest, der auch zeigen könnte, ob und wie Bewegung in die ansonsten so verfahrene politische Konstellation nach den vorgezogenen Neuwahlen kommen könnte. Und zum Ende der Sendung schalten wir nach Straßburg. Dort beobachtet unser EU-Korrespondent die Sitzung des Europaparlaments, das gegen Mittag über eine zweite Amtszeit von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen abstimmt. Schön, dass Sie zuhören. Die brauchen wir alle im Leben, die einen mehr, die anderen weniger. Manche schwören auch auf das kreative Chaos. Vielleicht sind kreative Lösungen auch in Frankreich der einzige Ausweg aus dem politischen Dilemma. Bekanntermaßen herrscht dort Chaos seit den vorgezogenen Neuwahlen und dem unerwarteten Sieg des breiten Linksbündnisses. Während vielerorts zunächst aufgeatmet wurde, weil der extreme Rechtsruck in Form einer absoluten Mehrheit des Rassemblement National nicht eingetreten war, zeigt sich seit inzwischen fast zwei Wochen nach dem zweiten Wahlgang immer deutlicher, wie schwierig eine Regierungsbildung ist. Präsident Macron hat den Rücktritt von Premierminister Gabriel Attal am Dienstag angenommen, die Regierung bleibt aber geschäftsführend im Amt. Ein Nachfolger für Attal ist nämlich noch nicht gefunden. Über diese schwierige Gemengelage und wie sich das auf die Arbeit des Parlaments auswirkt, das heute zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt, darüber kann ich jetzt mit Hélène Mia-Delacroix sprechen. Sie ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin an der Sorbonne-Universität in Paris. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Peetz.
Präsident Macron sagte kürzlich, er wolle die Strukturierung der neuen Nationalversammlung abwarten, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt konstituiert sich die Nationalversammlung heute neu, aber erwarten Sie wirklich schon eine Strukturierung oder wie viel Chaos, wie viel Unsicherheit steckt da noch drin, was zum Beispiel auch die Bildung von Fraktionen angeht?
Also man kann von Chaos sprechen, wenn man die Anzahl der kleinen Gruppen sieht, die sich zusammengetan haben für die letzten Parlamentswahlen, haben aber inzwischen sich wieder sozusagen isolieren und meinen, sie seien anders. Was wir im Parlament haben, ist eine Bildung mit drei Blöcken, ein Linksbündnis, also links-grüne Wahlbündnis gewesen, ein Mitte-Links- oder Regierungslager, sagen wir mal, und sonst ein Recht-Block. Und was heute stattfindet, nämlich die Wahl des Präsidenten, der Präsidentin der Nationalversammlung, wird tatsächlich die Abgeordneten zwingen und die unterschiedlichen Gruppen und Parteien so Farbe zu bekennen sozusagen und sich zu versammeln hinter einer Kandidatin. Und es sind sechs Kandidaten im Rennen und es gibt drei Wahlgänge. Bei den ersten zwei muss die absolute Mehrheit gefunden werden. Das wird wahrscheinlich nicht eintreten, aber beim dritten Wahlgang, wo nur eine relative Mehrheit notwendig ist, wird man schon ein bisschen mehr sehen, wer für wen abstimmt. Und das ist vielleicht ein Zeichen, in welche Richtung dann diese Kreativität sich organisiert, nämlich wie sich neue Gruppierungen, neue Mehrheiten bilden können, die möglicherweise Richtung weisen können sein für die Bildung einer Regierung.
Und jetzt gab es die Meldung, dass bei dieser Wahl für des Parlamentspräsidenten, der Präsidentin, sich das Linksbündnis auf einen Kandidaten verständigt hat, André Chassagnier von der Kommunistischen Partei. Wie deuten Sie das? Ist das schon ein Durchbruch in Sachen Kompromissfähigkeit und heißt das, dass man womöglich auch bei einer Premierministersuche ein bisschen vorankommt?
Das ist ein Durchbruch und das hat fast alle jetzt inzwischen erstaunt, dass dieses Linksbündnis es geschafft hat, sich zu einigen. Denn seit 10 Tagen, seit dem Ergebnis der Parlamentswahlen, hat sich dieses Wahlbündnis, das es im Grunde nur ein Wahlbündnis war, nur zerstritten. Immer wieder wurden von einer Seite, von der anderen Seite, von den Grünen oder von den Sozialdemokraten oder noch von den Linken unter Mélenchon, einen Namen vorgeschlagen, über den sich die diese unterschiedlichen Parteien innerhalb des Bündnisses für eine mögliche Regierung einigen mussten. Und jedes Mal wurde der eine oder der andere Name von der anderen Seite innerhalb des Bündnisses verworfen. Und jetzt haben sie sich geeinigt gestern, und Richard Seigne ist ein sehr erfahrener Moderator, wenn das so sein kann, kommunistischer Abgeordneter des Bundestages. Und die Tatsache, dass sie sich geeinigt haben, zeigt mindestens, dass sie wahrscheinlich doch nicht einig sind über ein Regierungsprogramm sind, sondern aber mindestens, dass sie sich nicht blamieren wollen. Denn das ist die ganze Deutung im Land seit 10 Tagen, dieses Wahlbündnis, das als erste Kraft aus den Wahlen hervorgetreten ist, enttäuscht die Wähler, die für sie abgestimmt haben und die meinten, nicht nur haben wir diesen Rechtsruck und eine absolute Mehrheit für den rechten Rassemblement National verhindert, sondern vielleicht haben wir die Alternative für die Regierung von unter Macron gefunden.
Auf die Reaktion in der Bevölkerung würde ich gleich gerne noch mal genauer zu sprechen kommen. Bleiben wir noch kurz bei der Wahl des Parlamentspräsidenten. Chassaigne, der Kandidat des Linksbündnisses, welche Chancen hat er tatsächlich auch heute Nachmittag gewählt zu werden? Wie schätzen Sie das ein?
Ich sehe das bei den ersten Wahlgängen sowieso nicht gegeben. Es können unterschiedliche Schachzüge geben und das ist bei einer solchen Zusammensetzung des Parlaments immer denkbar. Insbesondere wird interessant sein, wie sich der Rassemblement National benimmt. Im Prinzip setzt man voraussichtlich auf einen eher moderateren, mittleren Kandidaten. Möglicherweise den Charles de Courson, Mitte links unabhängig. Ob es im Regierungslager die ausscheidende und wieder kandidierende Präsidentin Braun-Pivet überhaupt eine Chance hat, ist schwierig. Aber der Rassemblement National kann dann am Ende ein Zeichen geben und sagen, wir ziehen uns zurück, Chenu zieht sich zurück und wir unterstützen den oder den. Und dann würde diese andere Seite sozusagen gefangen sein von dem Rassemblement National. Mit dieser Partei ist alles möglich, deswegen wird der Tag schon spannend sein.
Und Sie haben eben gesagt, dass die Reaktion in der Bevölkerung nach dieser Wahl vor 2 Wochen oder dem zweiten Wahlgang vor 2 Wochen und diesem jetzt wirklich zähen Ring um eine Regierungsbildung, dass das natürlich auch eine Enttäuschung für die Bevölkerung ist oder für die Wählerinnen und Wähler. Was glauben Sie, wie viel Zeit ist noch, bis das Linksbündnis tatsächlich die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen gänzlich verspielt hat?
Ja, was wissen Sie, das ist ein Wahlbündnis, ein links-grüne Wahlbündnis, extrem heterogen, und was die Menschen erwarten, ist, dass dieses Bündnis auseinanderfällt. Das heißt, dass sich dann die beiden Seiten autonomisieren sozusagen, der eher linke Flügel hinter Mélenchon, der gezeigt hat, dass er überhaupt keine Absicht hat, wirklich an die Regierung zu kommen, weil er seine Chancen für die Staatspräsidentschaftswahl in 3 Jahren nicht verspielen möchte, indem er an der Regierung scheitern würde. Und sein Achte zu agieren innerhalb seines Lagers ärgert extrem die anderen moderateren Kräfte, die Sozialdemokraten, Sozialisten, auch Kommunisten, die nicht sehr zahlreich sind, und Grünen. Und die so auf die erste beste Gelegenheit warten, sich zu trennen von dem France Insoumise und von Mélenchon, um dann eher im mittleren Feld der politischen Landschaft eine Regierung zu bilden. Das Problem ist, und das ist gegenüber den Wählern und Wählerinnen, wer trägt die Verantwortung für das Auseinanderfallen dieses Bündnisses? Und das ist eher eine Kommunikationsfrage. Das geht aber an den Erwartungen und Hoffnungen der Bevölkerung vorbei. Und das ist ein kompliziertes und gefährliches Spiel, denn der ganze Wahlkampf wurde geprägt von einem großen Misstrauen und großer Enttäuschung der Bevölkerung gegenüber der sogenannten politischen Klasse, wie der Rassemblement National so gerne sagt. Und jetzt müssten die Gewählten liefern, sie müssten an das Gemeinwohl denken und nicht an die eigene Karriere.
Und wenn Sie den Rassemblement National ansprechen, da scheint es ja seit den Wahlen eher still geworden zu sein. Wartet man einfach ab, bis das Wahlbündnis, wie Sie beschrieben haben, das linke Wahlbündnis, links-grüne Wahlbündnis, sich weiter zerlegt?
Ja, das ist die klassische Strategie des Rassemblement National. Ihr Ziel ist, den höchsten Posten im Staat zu erreichen mit der Wahl Marine Le Pens als Staatspräsidentin. Und jetzt soll es in 3 Jahren sein. Im Grunde hat das Wahlergebnis und diese republikanische Front gegen den Rassemblement National sie vor der Blamage gerettet. Nämlich, dass sie hätten regieren müssen und wahrscheinlich ihre Unfähigkeit an den Tag gelegt hatten. Das war ein Teil des Kalküls von Emmanuel Macron. Wenn das nicht eingetreten ist, können sie sich zurücklehnen, sich sehr wohl finden in der Position der Opposition und einfach zuschauen und kommentieren und mit Genuss sehen, wie die anderen sich zerreißen. Deswegen wäre es die Vernunft dieser republikanischen Front, das heißt aller Parteien, die sich aufgelehnt haben gegen den Rassemblement National, wirklich in Koalitionsverhandlungen zu kommen und ein bisschen nach dem deutschen Modell Kompromisse einzugehen, was die französische Verfassung aber bisher nicht so sehr also die Gelegenheit dazu gegeben hat. Aber es kann lange dauern, wie ein bisschen in Deutschland 2017. Frau Merkel brauchte um die 3 Monate, um die Regierung zu bilden, die große Koalition zu bilden. Das kann dauern, wenn die Mehrheitsverhältnisse nicht so einfach sind.
Dann werden wir abwarten, wie lange es in Frankreich noch dauern wird. Mit der Historikerin und Politikwissenschaftlerin Hélène Mia Delacroix habe ich über die schwierige Ausgangslage gesprochen, wo sich heute die Nationalversammlung in Paris konstituiert. Vielen Dank.
Gerne.
Straßburg ist man schon ein paar Schritte weiter als in Paris. Gestern hat sich das Europaparlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengefunden und auch die neue alte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola gewählt. Aber in der EU gibt es natürlich noch weitere wichtige Posten zu vergeben. Den wichtigsten, den hätte gern Ursula von der Leyen. Sie stellt sich am Mittag zur Wiederwahl als EU-Kommissionspräsidentin. Und dafür hält sie jetzt gerade eine Rede vor den Abgeordneten im Parlament, um sie von ihrer Wahl zu überzeugen. Wir hören mal kurz rein.
Europe cannot control dictators and demagogues across the world, but it can choose to protect its own democracy. Europe cannot determine elections across the world, but it can choose to invest in the security and defense of this continent. Europe cannot stop change, but it can choose to embrace it and invest in a new age of prosperity and improving our quality of life.
Also grob übersetzt, Europa kann keine Diktaturen kontrollieren, aber seine Demokratie schützen, keine Wahlen beeinflussen, aber in seine Sicherheit investieren. Und Europa kann Veränderungen nicht stoppen, aber seine Lebensqualität verbessern und auch in Veränderung investieren. Soweit Ursula von der Leyen, die gerade in Straßburg vor den Abgeordneten des Parlaments spricht. Das ganze Prozedere beobachtet natürlich auch unser Korrespondent in Straßburg, Klaus Remme. Mit dem bin ich jetzt verbunden. Herr Remme, die Rede hat gerade relativ pünktlich angefangen. Vielleicht können Sie erstmal ein paar Eindrücke von heute Morgen schildern. Wie war die Stimmung? Welchen Eindruck machte Ursula von der Leyen bei ihrem Auftritt?
Ja, in der Tat, Frau Peetz, und das ging eigentlich schon vor der Rede los, denn die Verhandlungen über eine mögliche Unterstützung der anderen Parteien, die dauerten bis in den späten Abend hinein. Etwa die Sozialdemokraten, die Nachfragen hatten, nachdem sich Ursula von der Leyen in der Fraktion vorgestellt hatte und ihnen die Antworten dazu nicht reichten. Diese Antwort der Kommission, die kam erst so nach 21 Uhr und erst heute Morgen um 8 lagen die sogenannten Guidelines, also die Grundsätze ihrer Politik, so wie sie sie sieht, in den nächsten 5 Jahren vor. 30 Seiten, die mussten dann relativ schnell studiert werden, denn diese Guidelines sind die Grundlage für ihre Politik. Und Sie haben es gesagt, das Ganze begann relativ pünktlich. Die Rede ist mit 20 Minuten veranschlagt. Es wird danach eine Debatte geben über die Positionen, die sie vorgetragen hat. Das ist ja die Grundlage dann der Stimmabgabe, die ab 13 Uhr erfolgt. Insofern sind alle Abgeordneten gut beraten, hier sehr genau hinzuhören, denn dass die Wahl kein Selbstläufer ist, das haben gestern und vorgestern viele Fraktionen klargemacht.
Jetzt hören wir im Hintergrund schon die Rede von Ursula von der Leyen, zwischendurch Applaus nehme ich an der Abgeordneten. Wenn Sie die Leitlinien, die politischen Leitlinien ansprechen, vielleicht können Sie schon mal ein bisschen zusammenfassen, soweit sich das schon sagen lässt, welche Schwerpunkte setzt von der Leyen darin?
Ja, sie setzt auch in der Rede die gleichen Schwerpunkte und auch, so habe ich jetzt den Eindruck beim bisherigen Zuhören, in der gleichen Reihenfolge. Europe's Choice, Europas Wahl, das ist der Titel dieser Grundsatzlinien, die sie veröffentlicht hat. Und das bedeutet, sie sieht Abhängigkeiten. Wir haben es ja auch gerade im O-Ton gehört. Sie kündigte ein entschiedenes Entgegentreten gegenüber Autokraten und Demagogen an. Das Thema Polarisierung beschäftigt uns ja alle, nicht nur in Europa in diesen Tagen. Das war ein wichtiger erster Farbklecks sozusagen, eine Botschaft auch zum Beispiel an diejenigen in der Fraktion der Liberalen, die sagen, in Sachen Rechtsstaatlichkeit hat sie nicht ausreichend geliefert in den vergangenen 5 Jahren. Da war dieser Satz ganz wichtig. Und dann ging es im ersten inhaltlichen Komplex sehr lange um Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit. Das ist die erste Priorität, vielleicht ein Kontrast zu den vergangenen 5 Jahren, wo die Klimaschutzpolitik zumindest die größeren Schlagzeilen gemacht hat. Und das, glaube ich, wird sie in den nächsten Jahren verändern. Das ist auch Ergebnis des großen Wahlerfolgs der Konservativen. So interpretieren sie das zumindest. Das ist die eine Warte. Die andere Warte wird sicher, und das kommt noch, die Verteidigungspolitik sein, die Sicherheitspolitik, denn auch das ist Ursula von der Leyen wichtig. Man sieht es im Text dieser Leitlinien, dass sie massive Investitionen für notwendig hält, um Europa hier souveräner zu machen. Die Frage bleibt, woher kommt das Geld? Ich habe hier noch keinen direkten Vorstoß gesehen, der für Zündstoff sorgen könnte, etwa ein Plädoyer für gemeinsame Schulden. Da wird sie sich sehr bedeckt halten, denn das ist ein sehr heikles Thema, bei dem sie sehr schnell Stimmen verlieren kann.
Diese politischen Leitlinien, auch diese Rede, die wurden natürlich ja sehr gespannt erwartet. Nochmal zur Einordnung, wie viel hängt wirklich noch an dieser Rede? Ursula von der Leyen stand in der Kritik, es gibt Zweifler. Geht es wirklich darum, ob sie wiedergewählt wird oder nur mit wie vielen Stimmen?
Ja, das ist der Blick in die Glaskugel. Also die Abgeordneten, mit denen ich gestern und vorgestern hier im Parlament in Straßburg gesprochen habe, haben eigentlich unterstrichen, dass das nicht selbstverständlich ist, diese 361 Stimmen, immer auch mit Verweis auf die Wahl beim vergangenen Mal, vor 5 Jahren, als sie nur eine Mehrheit von mehr als 9 Stimmen bekam, die notwendig waren für sie, um im Amt dann Erfolg zu haben. Ob die 361 heute zusammenkommen? Unter dem Strich haben die meisten gesagt, wir sind eigentlich optimistisch bei denjenigen, die gerne eine zweite Amtszeit sehen würden, nicht nur aus der EVP. Und man muss auch sagen, die Grünen schlagen hier einen ganz anderen Ton an. Die 53 Abgeordneten der Grünen-Fraktion werden sicher nicht geschlossen für Ursula von der Leyen stimmen, aber die Co-Vorsitzende Thierry Reintke geht davon aus, dass ein erheblicher Teil der Grünen Stimmen für sie auf den Tisch kommen könnte. Und insofern diese Plattform von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen um viele Stimmen der Grünen erweitert werden kann. Ob das dann die nächsten Jahre in der Gesetzgebung hält, das wird man sehen.
Mit unserem Korrespondenten in Straßburg, Klaus Remmer, habe ich über die Wahl der Kommissionspräsidentin gesprochen. Vielen Dank. Das war Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Vielen Dank fürs Zuhören.